Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Lost in Lore heute, eurem Lieblings-Podcast-Format auf Spotify, Anchor und Co. Und zu meiner rechten, linken, vor mir, hinter mir sitzt der Franz.
Hallo!
Und wir werden euch heute was erzählen über Silvari-Charaktere, und zwar unsere Top 5. Obwohl die Top 5 relativ schwierig, glaube ich, einzugrenzen ist, wenn man bedenkt, wie viele Charaktere in GW2 Silvari-mäßig auch eine Rolle haben. Man möge meinen, dass Silvari zum Teil vielleicht auch Lieblingsrasse ist von ArenaNet für Schlüsselrollen, so ein bisschen zumindest, also ja, kommt mir so vor. Kann halt aber auch dieses die neugeborene Rasse, die im Prinzip ganz einfach ihre Rolle in der Welt finden möchte und deshalb hier und da, wie Cave zum Beispiel, sich einfach in den Vordergrund drückt. Man kennt es.
Hallo!
<ja. lacht> Die gehen sofort direkt los!
Schon
erste Minute!
Nicht mal eine Minute schon
gebildet. Scheiße! Gleich aufgegeben. Ja, und ich würde sagen, wir fangen zu Beginn gleich mal an mit unserem Liebling, den wir uns ausgewählt haben. Das ist natürlich Trelawney Murnay. Das ist sein voller Name ist Trelawney Murnay. Nee, eigentlich heißt er nur Marshall Trelawney. Und gibt's eigentlich eine Erklärung für Namenwahlen von den Silvari selbst? Zum Beispiel von Trelawney, warum er so heißt, wie er heißt? Eigentlich nicht, oder?
Nee, man weiß halt nur, dass sie mehr so keltische Namen haben. Mhm. Und also sie haben meistens immer nur einen einzigen Namen, so wie bei Asura auch. Wenn sie einen Familienname haben, dann war das so erklärt, so wie ich das verstanden habe, dass sie dann quasi diese Menschen-Familienbaumgeschichte da abkupfern oder kopieren oder halt sich für was Besonderes halten. Aber es ist jetzt eher untypisch, dass sie jetzt einen Doppelnamen haben.
Mhm. Ja, und unser erster Charakter, Marshall Trelawney, den kennen wir alle, den kennt ihr vor allem als Spieler, wenn ihr das hier hört, als den Charakter, der im Prinzip in unserer persönlichen Geschichte, also unserem Grundspiel von GW2, eine ganz wichtige Rolle spielt, weil er im Prinzip die Aufgabe bekommt, den gesamten Bereich Ohr zu reinigen. Das heißt, seine Aufgabe ist eigentlich nicht nur, also viele sagen, dass Saitan getötet werden muss, stimmt aber nicht. Eigentlich geht es um das Reinigen. Das heißt, ihr erinnert euch vielleicht an diese eine Mission, bei der wir dann also unsere artesischen Gewässer besuchen. Die kennen wir auch schon aus einem ganz frühen Podcast.
Ja.
Und da geht es im Prinzip darum, dass also das seine wilde Jagd ist. Die wilde Jagd und seine wilde Jagd ist im Prinzip also auch hier sehr, sehr krass natürlich irgendwie vom Plassenbaum damit verknüpft, dass er also eigentlich auch einen Altdrachen mit bekämpft. Und Trelawney ist für mich immer als der Charakter im Kopf geblieben, der loremäßig für mich persönlich so aus dem Nichts kam. Ich habe für mich persönlich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei der Personal Story war es bei mir immer so, dass ich gesagt habe, irgendwie war Trelawney auf einmal, der Marshall war auf einmal der Größte von allen. Ich weiß nicht, also mir ist das gar nicht so in den Sinn gekommen, dass er irgendwie was Gutes kann, was Großartiges macht. Das heißt, Trelawney ist für mich immer der gewesen, der also auch in der Lore eigentlich nur die Lorbeeren erntet. Ha, in der Lore die Lorbeeren erntet. Für das, was wir eigentlich als Helden vorbereiten. Ja, ich meine, er vergisst uns nie, er spielt auch eine große Rolle, dann später nochmal, aber in dem Fall also ist Trelawney für mich immer der Erstgeborene, obwohl ja nicht wirklich der Wichtigste ist, aber er ist wirklich der Erste. Also er ist wirklich praktisch der Silvari, der auf die Welt kam und gesagt hat, oh, guck mal, ist noch keiner sonst da. Na? Und das ist im Prinzip sozusagen auch seine Last, die er mit sich rumträgt, dass er deshalb auch die Aufgabe bekommt, hey, pass auf, du bist der Erstgeborene. Ich als Plassebom habe herausgefunden, dass die Altdrachen bedrohlich sind, du musst dich mal um Ohr kümmern. Ist halt scheiße. Ja. Also wenn du überlegst, dass die an anderen so eine Aufgabe bekommen wie, yo, kümmere dich mal um die Verteidigung von unserem Hain, ja, kriegt einfach Trelawney die Aufgabe, du musst dich dann doch schon mit dem Altdrachen anlegen, sorry dafür. Ist ein bisschen problematisch vielleicht.
Ja. Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe das jetzt nicht so tatsächlich so aufgenommen, als ich den kennengelernt habe. Es kommt natürlich immer darauf an, ob man jetzt zum Beispiel selbst Silvari spielt oder nicht.
Ja.
Als Silvari lernt man den natürlich vorher schon kennen, aber für mich war das damals logisch. Also ich habe das dem schon abgekauft, als man den ja, wenn man eine andere Rasse spielt, lernt man den ja, glaube ich, in der Clown-Insel-Story zum ersten Mal kennen. Und da hat er schon gesagt, so, also da wurde er so vorgestellt, als jemand, der quasi das gesammelte Wissen von Ohr hat. Also wenn du eine Frage über Ohr hast oder irgendwie ein Problem damit hast, dann sollst du zu dem gehen. Und der hat uns ja dann direkt schon versichert, dass unsere Bedenken mit dem Angriff von Saitan so der Wahrheit entsprechen. Und ich finde, das hat sich dann schon gut
ja,
eingegliedert, aber es war zu schnell tatsächlich, dass er dann an die Machtposition.
Ja, kann ich dir ganz kurz mal reingrätschen. Für mich war das auch eher so, dass er, also man erfährt ja ganz früh, dass er auch einer der wenigen Sevari ist oder einer der wenigen Hauptcharaktere, der auch wirklich nach Ohr reist, sich da umschaut, den Altrachen sieht und dies und das. Aber er wirkte für mich erstmal wie ein Forscher, als wäre er so eine Art.
Genau, ja.
Du weißt, so einer, der so Expeditionen macht, aber nicht irgendwie einer, der auf einmal mit einem Schwert vorne steht. Ich führe alle zusammen gegen den Altrachen.
Ja, und er hätte so, auch tatsächlich einfach ein NPC sein können, ja, den man nach der Story nicht mehr
drückt. True, genau das, ja. Ja, genau. Und Troy Hearn hat aber, wie gesagt, eine wunderbare Aufgabe. Wir begleiten ihn und ist dann irgendwann der Mensch, der dann, wie gesagt, mit seinem wunderbaren Schwert und zwar ein furchtbarer Name. Ja, viele sagen, sagst du auch Kaladbur?
Kaladbolg.
Bolg, okay, ja. Weil,
so wird das auch im Spiel ausgesprochen.
Ja, weil manche sagen, ich weiß gar nicht, was war denn das einmal? Ich habe irgendwas ganz, ganz komisches gehört. Kaladbalg oder Belg oder so, weiß auch nicht.
Belger,
ja. Und reinigt damit also am Ende die Quelle von die artesischen Gewässer, die Quelle von Ohr und sorgt damit ja eigentlich dafür, dass im Prinzip Ohr wieder erstrahlt in Farbenpracht, was wir natürlich im Spiel nicht sehen können, leider. Ich wünsche mir noch immer eine Instanz.
Naja, doch, in die Zaubersängerlände.
Ja.
Die ist ja quasi versucht, das darzustellen.
Ja, gut. Als ein Beispiel. Ja, genau. Und Chahirn spielt aber sonst natürlich, ich mache jetzt einfach mal weiter, Franz, wenn du gar nichts hinzuzufügen hast.
Ich kritsch ein, wenn ich
genau. Franz hat es noch nichts dazu gesagt, aber in der Geschichte ist es dann so, dass Chahirn natürlich weiterhin als Marschall des Paktes sozusagen auch für uns eine ganz große Rolle spielt, weil er im Prinzip der ist, der hier und da dann die Befehle gibt und er gibt auch diesen Order dann am Ende, um den zweiten Drachen anzugreifen. Mortimer scheitert kläglich und wird dann im Prinzip zu Grabe getragen in einer sehr tragischen Rolle, sag ich mal, die ihm aber auf jeden Fall sehr, sehr gerecht wird. Das heißt, er wird im Prinzip als Erstgeborener der Firstborn, also der Erstgeborenen, auch sozusagen derjenige, dem dann noch der Altrache Mortimer innewohnt und dann müssen wir ihn praktisch töten damit den Altrachen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass nicht der Blasse Baum der Nächste ist von Mortimer, sondern vielleicht der erste Sevari der Nächste ist von Mortimer, dann ist klar, dass vielleicht auch Mortimer sich Chahirn ausgewählt hat, damit wir durch ihn auch in den Geist reisen können und dass da die starke Verbindung vorherrscht. Obwohl ich auch ehrlich sagen muss, ich hätte gerne gesehen, wie Chahirn aussehen würde, wenn er so ganz groß wäre, durch so Wurzeln gewachsen, so ein riesiger Riese, der durch die Welt stampft.
Wenn wir einfach gegen Chahirn kämpfen, das hätte ich gern gesehen.
Das wäre geil gewesen, ja. Ja, und am Ende des Tages ist es praktisch so, dass Chahirn eigentlich zu einer sehr tragischen Figur wird. Er hat meiner Meinung nach in der Personal Story kein Gesicht, wenn man das so sagen kann, und bekommt wirklich durch den Tod am Ende so eine gewisse Referenz nochmal als die Person, die, ja, ich sage jetzt mal, das Kapitel schließt, der zwei Altrachen, und damit auch für mich persönlich in eine Rolle rückt, wo ich sage, er ist am Ende nochmal ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, zu altem Glanz wurde ihm verholfen, beziehungsweise erstmal überhaupt zu irgendeinem Glanz. Und davor ist er irgendwie so in der Lore auch untergegangen. Ich weiß nicht, Chahirn wird dann zwar danach noch gefeiert, dies, das, aber wenn man ehrlich ist, also jetzt mal ganz kurz ehrlich, er hat halt relativ wenig gemacht. Also meiner Meinung nach. Also er ist natürlich ein Anführer, aber findest du nicht auch, Fratz?
Also ich muss sagen, also er hat schon sehr viel gemacht, aber ich habe ihm das nicht wirklich abgekauft. Also ist ja schon so, dass er als Charakter so beschrieben oder aufgebaut ist, dass er so unglaublich viel Wissen angesammelt hat. Und ja gerade, als wir den Pakt gründen, merkt man ja, dass Trahern irgendwie mit jeder Rasse Kontakt hat. Also er hat ja Beziehungen zu den Tengus, er hat Beziehungen zu Lagos und so, was ja sonst kein anderer irgendwie in der Personal Story generell, wir haben die Lagos ja sonst auch nicht mehr getroffen. Also da merkt man schon, dass es versucht wird, dass Trahern quasi so ein Knotenpunkt ist oder so eine wichtige Person. Und deswegen verstehe ich auch, wenn man den als Marshal anführt, aber irgendwie war das so komisch, weil er ja dann selbst in diesem Zwiespalt war, ob er der Rolle gewachsen ist, aber dann hat in dem nächsten Story war er wieder der krasse Ficker, der gesagt so, ey, ich schaff das locker, das ist meine Pflicht, ich muss ja Ohr reinigen. Und,
aber findest du, weißt du, was ich mal gedacht habe bei Chahirn, der ist rumgelaufen mit so Merci-Pralinschachteln, ist rumgelaufen und hat allen sowas gebracht, ja, bei der nächsten Abstimmung, ne, könnt ihr mal für mich stimmen, hier, ich habe euch kennengelernt, ja, weißt du, so ja. Einer, der so ein Werbeplakat oder irgendwas abgegeben hat, hier Leute, hier,
guckt und mal hier. Deswegen fand ich das auch, also krass, dass es dann tatsächlich in HOT, also es hat mir nicht leid getan, aber ich fand es krass, dass man in HOT dann doch den Schritt gegangen ist, dass man sagt, okay, man trennt sich dann von Trahern als Charakter, weil er ja mehr oder weniger quasi die frühere Taimi war, sage ich jetzt mal.
Ja, ja. Findest du?
Also ich finde, also nicht im Sinne von, dass er die Antwort hat, aber sondern dass er halt quasi in Richtung der perfekten Lösung hinarbeitet. Also
ja, okay.
Er hat halt immer so seine Connect spielen lassen können und ja, ich verstehe dann auch, dass man Traherne dann gefangen nimmt, weil das in der Hinsicht quasi die wichtigste Figur war und Murtrumov ja dann gesagt hat, okay, wenn wir den Anführer haben, dann haben wir ja quasi gewonnen. Also er hat ja dann auch das, wie du schon gesagt hast, mit dem Aktiv, mit dem Samen in Traherne einpflanzen, dass wir uns entscheiden. Töten Traherne oder Murtrumov steht halt wieder auf. Aber Murtrumov hat halt vergessen, dass wir als Spielercharakter erste Platz sind und nicht Traherne.
Und wir haben, er hat auch vergessen, dass wir als Spielercharakter einfach Traherne nicht leiden können.
Ja, weil wir alles gemacht haben und Traherne nichts gemacht. Zumal das Schwert ja eh zerbrochen war in der Story, deswegen Traherne hat eigentlich schon ausgedient. Deswegen finde ich gut, aber ich hätte auch, also ich fände es auch interessant, oder ich hätte gern gesehen, was Traherne gegen Krakatori gemacht hätte, weil er wollte ja ursprünglich, bevor Murtrumov aufgewacht ist, gegen Krakatori vorgehen.
Das wissen auch ganz viele nicht mehr loremäßig, dass wir eigentlich schon nach Osten uns orientiert haben.
Ja, wir standen quasi so wie zum POF-Add-on alle vor dem Wüstentor. Traherne wollte gerade das Tor aufmachen und dann so, ah, Murtrumov ist da, dann doch nicht.
Upsi. Ja, und ansonsten ist halt einfach, ja, ist halt ein bisschen schade, sonst gibt's nicht viel.
Nee, überraschend kann man tatsächlich gar nicht so viel, also man kann es sehr schnell zusammenfassen, was er alles oder was er für eine Rolle gespielt hat, obwohl er eigentlich so penetrant war als Charakter. Also die komplette Personal Story und HOT, ja, Living Story ja auch schon, da war das ja auch schon mit dieser Cinematic, dass er dann gefangen genommen wurde und wie so Soldier, Logan, so, die können ja mal sterben, aber wo ist Traherne? Den müssen wir ja unbedingt retten und was weiß ich nicht. Aber dafür, dass der so oft vorkommt, kann man eigentlich gar nicht so viel sagen, finde ich.
Ja, das zeigt aber im Sinne aber auch für mich, dass er halt wirklich, er hat halt schon bei diesen kurzzeitigen Problemen eine große Rolle gespielt, aber wird halt, also die Strahlweite ist halt nicht so krass. Ja. Am Ende des Tages. Aber es ist
alles okay. Nur leere Worte.
Ja, es hat wirklich. Ich muss nur mal eins sagen: Am Ende, jetzt, wenn wir Traherne abschließen, und den kann man ja sehr schnell abschließen, ist wirklich so: Traherne ist immer für mich dieser Typ gewesen, diese Bürde ist so schwer. Der
Vorzeigeszenario aus
der ich weiß nicht, ich schaff's nicht. Ist es überhaupt wirklich, kann ich das leisten? Ah, danke, Held, dass du mir hilfst, aber ich glaube, ich muss jetzt einfach mal hier, dass die Leute mir eine Statue bauen.
Jeder Hauptcharakter in irgendeiner Serie oder
Anime. Ja, genau das, genau
so,
das.
Oh nee, ich habe euch schon so lange durch so viel Scheiße geritten zu seinen Freunden oder sowas. Das muss ich jetzt alleine machen. Und die Freunde stehen dabei in ihm so, are you serious? Also, wie oft willst du uns noch alleine stehen lassen? Komm trotzdem mit. So, das ist Traherne mit uns.
Dann, ja, oder? true. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir bleiben bei unserem Firstborn und die Firstborn sind natürlich vor allem bekannt geworden durch eine Person, die uns, was heißt bekannt geworden sind, durch eine Person vertreten, noch bis heute, man möge es kaum glauben, und wir machen daraus eine kleine, was?
Nee, das war so, ja!
Ja, so, ja, okay, ja. Und wir machen daraus gleich einen Doppelpack, weil wir im Prinzip überlegt haben, wir können das nicht voneinander trennen und die andere Person ist auch sehr wichtig. Und zwar nehmen wir in einem Zug zusammen die liebe Faroline und natürlich um die Charakterin oder diesen Charakter ging es eigentlich. Das ist natürlich die wunderbare Cave, denn Cave ist im Prinzip der Charakter, der wirklich noch immer eine Rolle spielt, der wichtig ist, der irgendwie auch nie wegzudenken ist.
Der sogar einfach wichtiger geworden ist.
Ja, mit true, Zeit. Das stimmt. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal Cave und Faroline an. Ich würde sagen, wir bleiben bei Cave als Hauptcharakter, weil Faroline kann man im Prinzip sozusagen bei der Mindmap als Zweig von ihr ableiten. Und ja, es ist ja so, weil Faroline kann nicht ohne Cave sein eigentlich und Cave kann nach Faroline aber noch sehr, sehr lange sein, wie man gemerkt hat. Ja, Franz, bitteschön. Was hast du denn so zu sagen über Cave?
My time to shine. Also, wie wir schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt haben, die Silvari werden ja in verschiedenen Zyklen geboren und dementsprechend haben wir verschiedene Charaktereigenschaften. Und Cave zum Beispiel, um das jetzt mal kurz zu erwähnen, ist im Zyklus der Nacht geboren. Das sorgt einfach dafür, dass sie quasi auch nicht davon zurückscheut, in Schatten nach Antworten zu suchen. Sie ist ja auch mehr in der Personal Story mehr so verschlossen. ich will nicht zwielichtig sagen, aber sie macht halt ihre Sachen. Und auf manche ist das sehr negativ oder auf manche wirkt Cave sehr negativ, aber die verstehen den Charakter einfach nicht. Aber Cave als Charakter, da gibt es sehr viel aufzuschlüsseln. Und das ist auch der Grund, warum wir erstmal die beiden nicht trennen wollen. Also Cave und Faulen sind beides Erstgeborene. Die sind auch ein Paar gewesen. Also Silvari haben ja jetzt da keine Differenzen von Geschlechtern. Also das ist denen völlig egal. Wenn das stimmt, dann stimmt es. Und so war es bei Cave und Faulen auch. Das waren die ersten Erstgeborenen, die dann quasi den Hain verlassen haben und einfach die Welt erkundet haben, was ja zu der Zeit untypisch war, weil der Blasse Baum erstmal die ganzen Erstgeborenen an sich binden wollte und sagen, dass ja, du musst hier den Hain großziehen und was weiß ich nicht alles. Und so war es, dass quasi Cave und Faulein diese Entdecker waren der Silvari. Mhm. Also die sind dementsprechend auch die ersten Silvari, die von anderen also die dann mit anderen Völkern zu tun hatten. Unter anderem kriegt man das auch in ganz vielen Rückblenden mit, wenn man Cave als Charakter nochmal besser verstehen lernt, also Living Story 2 zum Beispiel. Wenn wir jetzt hier die Asura erwähnen, die sind ja sehr, sehr experimentierfreundlich und haben ja damals schon, weil die Silvari so unbekannt waren, viele Silvari verschleppt und an denen Experimente durchgeführt, weil sie laut eigenen Aussagen nicht wussten, dass das fühlende Wesen sind. Und Cave und Faulein zum Beispiel haben da Silvaris befreit, die dort gefoltert worden sind. Unter anderem war da ja auch Kanach dabei, auf den wir später zu sprechen kommen. Aber was sich hier gut zeigt, finde ich, ist, als man man hat ja in der, ich glaube in der Living Story 2 oder 3 war das, also auf jeden Fall in der Rückblende, als man mit, als die ersten Zweitgeborenen auftauchen. Und da sieht man ja auch, wie wir schon letzte Woche erwähnt haben, diesen Zwiespalt zwischen Erstgeborenen und Zweitgeborenen. Und Cave macht ja überhaupt kein Hehl drum, dass sie aktiv zu den Zweitgeborenen sagt, so, ja, nee, ihr seid ja eigentlich nicht so wichtig. Also sie ist da schon sehr direkt. Aber ich würde ihr gar nicht zusprechen, dass das irgendwie bösartige Natur ist, sondern einfach nur, dass sie halt sagt, was Sache ist. Und Faulein da als Gegenpol, sag ich jetzt mal, ist da schon mehr auf der Seite der Zweitgeborenen. Also da bildet sich ja schon direkt dieses Bündnis mit dem Cadrin, heißt der, glaube ich, mit dem Anführer des Albtraumhofes. Und da merkt man schon, okay, sie sind eigentlich ein Paar, aber Faulein ist sozusagen die schwarze Cave, also quasi diese Antagonist, der Schatten ein bisschen. Und das spiegelt sich da, also ja, doch, das spiegelt sich schon weiter, wenn man jetzt gerade auch das zweite Buch zum Beispiel liest oder die Story weiterspielt, dass da trotzdem, dass es ein Paar ist, dass es zu Streitigkeiten kommt. Das Problem bei Cave, glaube ich, weswegen sie es sehr, sehr verhasst wird, sage ich jetzt mal, weil sie ist quasi das Gefäß für Geheimnisse, für irgendwelche negativen Eigenschaften, die Silvari als Volk oder sowas betrachten. Ich glaube, das wird alles so gebündelt und dann auf Cave abgewälzt.
Ja, ja.
Sie ist halt eine, die sehr, sehr, sehr viele Bürden tragen muss. Also das merkt man ja schon zum Beispiel mit Win und dem Geheimnis, das haben wir ja letzte Woche schon erwähnt, dass die Silvari eigentlich Mordromoths Minions sind. Das hat ja Cave aktiv von Win erfahren, hat ja dann auch ihre Schwester sozusagen umbringen müssen und als Folge dessen zum Beispiel auch ihre Frisur angenommen, und um sich an das Ereignis zu erinnern. Und da fängt es schon an, dass Cave als Charakter ein bisschen zerbricht, weil sie ja dann sozusagen vor so einer Wegschneide geführt wird, weil sie ja dann dieses krasse Geheimnis erfahren hat, aber das steht im Kontrast zu ihrer Mutter, also dem blassen Baum, der ja immer sagt, so, ja, ihr kommt alle von mir und im Traum und alles Mögliche. Und das ist ein bisschen so, als würde man irgendwie wenn man das mit Religion oder so vergleicht, wenn man irgendwie sagt, ja, Gott ist nicht real, oder man nimmt den Leuten Glauben weg an alles, was die geglaubt haben. Und Cave ist ja dann quasi, oder sieht sich dann auch in der Position zwischen, okay, was muss ich jetzt glauben, aber dann gleichzeitig muss sie dieses Geheimnis vor Faulein schützen, weil Faulein ja da bis dato schon aktiv versucht hat, diesen Traum und die Tafel von Ventari so zu bekämpfen. Und Cave, glaube ich, konnte nie wirklich sie selbst sein. Und das hat sich natürlich dann dazu hochgespielt, dass sie quasi immer verschlossener wurde. Natürlich ist es auch wieder viel mit Dieb und was weiß ich. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man sie jetzt, also sie ist ja trotzdem Mitglied der Klinge des Schicksals, haben wir ja auch schon zu Genüge erwähnt. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist die 40er-Story in Löwenstein, wenn man wieder versucht, die Mitglieder, ich glaube, 60er-Story war das, ja, ist ja auch egal, die Mitglieder wieder zusammenzuführen, ist Cave quasi immer dieser neutrale Mittelpunkt, der nicht wirklich auf irgendeine Seite gehen will, aber also er ist schon mehr verschlossen. Ja, sie fühlt sich halt nicht so irgendwie, also ja, wie soll man sagen, sie ist nicht so ein krasser Pol. Also sie ist sehr, sehr ruhig als Charakter und
Aber ganz ehrlich, das zum Beispiel muss ich auch immer wieder sagen, die ist sehr, sehr ruhig, das ist zum Teil auch so ein bisschen nervig dann für den Spieler, wenn man so ein bisschen so diese, also gerade, es macht das, glaube ich, für viele nervig, weil man nicht wirklich nachvollziehen kann manchmal, was sie tut, warum sie Dinge tut.
Das meine ich ja, dass sie dann deswegen als Charakter sehr, sehr unsympathisch wirkt auf viele Leute, wenn man das halt jetzt nur durch normale Spielen jetzt nicht direkt versteht oder wenn man jetzt selbst als Person im echten Leben ähnlich ist wie Cave, dann kann man da wenig Sympathie aufbauen. Ja. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann schwierig wird und dass man die dann so abstempelt. Gerade wenn man so wie du dieses Bild vor Augen hat als Silvari, dass sie immer diese krasse Bürde haben und dann immer so wehleidig sind. Das ist ja bei Cave auch so ähnlich, nur dass anders als Traherne trägt Cave das nicht so krass nach außen, sondern sie macht es halt mehr so inneren Monologmäßig, sondern sie handelt halt einfach direkt. Also sieht man ja auch ganz krass, weil sie ja dieses Ei von Irene dann stehlt, weil,
furchtbar,
man muss ja sagen, da kommen wir gleich dazu. Also Traherne hat ja zum Beispiel, ja, Traherne und Cave sind die einzigen zwei Lebewesen bis dato, die zum Beispiel Saitan gesehen haben und am Leben waren und davon berichten können. Mhm. Und anders als Traherne, der ja Ohr reinigen sollte, war Caves wilde Jagd, dass sie Saitan töten mussten.
Genau.
Und das hat sie ja dann quasi mit uns dann auch als Kommandeur geschafft und normalerweise haben wir ja schon gesagt, so die wilde Jagd ist ja quasi diese eine Aufgabe, die ein Silvari erreichen will. Aber bei Cave ist es so, sie hat direkt die nächste wilde Jagd bekommen. Und zwar, dass sie quasi das Ei von Irene beschützen sollte. Und da war sie dann halt zudem, weil das ja dann schon mit Mortimer und den Stimmen ein bisschen angefangen hat, war sie ja dann im Zwiespalt. So, okay, wem soll sie jetzt glauben? Ist Mortimer unser Feind? Wie er immer dargestellt wird, oder ist der blasse Baum, der hat uns ja die ganze Zeit das verheimlicht und gleichzeitig muss ich dann jetzt mit der neuen wilden Jagd das Ei beschützen und sie war halt einfach so, dass sie keinem trauen konnte und sie hat halt gesagt, okay, die einzige Person, die Cave vertraut, ist Cave selbst, deswegen hat sie das Ei weggenommen, wo alle Leute, die diesen inneren Monolog nicht haben oder nicht verstanden haben, dann gesagt, so, was ist das eigentlich für eine dumme Bitch? Warum klaut ihr jetzt dieses Ei? Da ist nur der Meister des Friedens gestorben. Wir sind hier alleine mit diesen ganzen Mordrim-Viecher und die ist abgehauen. Wir müssen die dann bis nach Tahrir verfolgen. Aber es ist halt so, dass man, also das muss man als Kommandeur oder als Spielercharakter auch verstehen, das Ei an sich ist ja erstmal so nicht für uns bestimmt. Also klar, später dann schon, aber das Ei an sich hat ja erstmal nicht entschieden, wer ist dem Ei zugänglich?
Ja, aber warte mal, ganz kurz. Mir merkt mir was du sagst, aber es ist schon der Punkt, wo ich auch immer wieder sage, klar hast du recht, also sie hat ja sie hört diese Stimmen, ist halt sozusagen verloren zwischen diesen Welten, macht ja eigentlich das Richtige im ersten Moment. Sie macht ja im Prinzip das Richtige, indem sie sagt, sie gibt das Ei keinem.
Genau,
ja,
weil sie weiß, sie selbst ist.
Aber, das Problem ist ja trotzdem, dass ich finde, das ist halt, das baut sich halt dann immer wieder auf. Sie wirkt halt trotzdem so dann, dass sie auch dann, also das Problem ist ja, sie tut dann so, als wäre eine Verbindung zwischen ihr und Irene da.
Aber also, das ist es ja auch.
Ja, aber nee. Für mich persönlich ist diese Verbindung ja forciert im Sinne von die, also der Punkt ist der, wir greifen es einfach mal vorweg. Da müssen wir jetzt ja nicht hier so ein Ding draus machen. Sie wird dann irgendwann zur Stimme von Irene. Mhm. Also das heißt also, sie wird zu, also ihr kennt das vielleicht, die gerade hier zuhören, von Banga und Jormark. Das heißt, bei ihr ist aber so, dass im Prinzip, Cave natürlich, weil natürlich auch Irene nett ist, ist sie sozusagen frei als Stimme von Irene und bildet ja auch diese neue Gruppe. Aber das Ding ist, ich persönlich, gerade auch da, wo das ist immer so, als würde sie so, also dieses, es wird jemand gebraucht, der hier hilft, ich bin da, da ist eine Verbindung, so, das ist, ja, also, Kayfabe, ja. Pass auf, und jetzt kommt mein Deep Shit. In der Noah glaube ich nämlich, dass im Prinzip Cave auf jeden Fall durch diesen Verlust von Fowline, können wir ja mal vorwegnehmen schon mal, ja, Fowline und Cave erleben ja diesen Albtraum, bla bla bla. Weiß nicht, ob du noch was dazu sagen wolltest.
Ja, alles gut, mach ruhig.
Ja, genau. Also die erleben zuerst mal diesen Albtraum, das heißt, es gibt ja den Traum der Träume, ne, das, was also die Silvario träumen. Und im Albtraum ist im Prinzip, deshalb auch der Albtraumhof, ist im Prinzip alles sozusagen gekoppelt, was eigentlich schlecht ist. Ich weiß nicht, Schmerzen, Emotionen, die negativ sind, Erfahrungen, die negativ sind. Und dadurch wird ja Fowline erst zu so einem Problemfall, weil sie im Prinzip das so sozusagen in den Kopf bekommt und sie kriegt sich mehr raus.
Ja.
Cave hingegen sagt sich so, nee. Was wolltest du gerade sagen?
Nee, Fowline nimmt es ja aktiv an und Cave tritt sich ja dann
davon. Ja, weg. Genau. So, und jetzt kommt der Punkt. So. Und jetzt verliert Cave Fowline, ja, so, sozusagen ihre Liebe und gibt sich auch selbst die Schuld zum Teil daran. Sie gibt sich auch schon die Schuld daran, dass sie am Ende dann ihre Silvari-Freundin töten muss wegen dem Geheimnis, damit sie das Geheimnis natürlich auch bewahren muss. Das heißt, immer ganz, ganz viele Schulteraufladungen. Und ich glaube immer wieder, dass sie versucht, also das ist was Psychologisches, ist, dass sie versucht durch dieses, ich muss jetzt hier eine Rolle spielen, ich muss sozusagen nicht meine Reputation retten, aber für mein Gewissen oder meinen inneren Frieden brauche ich dieses, ich muss was Gutes tun. Weil sie ist ja in der Vergangenheit, wenn man so zurückblickt, ist Cave der gebeutelste Charakter, den es gibt. Also alles, wo sie dran teilnimmt, läuft schief. Der Kampf gegen Krakatorik, das mit Fowline, das mit, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, Win war es, genau, Win. Also sie ist praktisch so, und ich glaube einfach, also ich gebe ihr noch immer die Schuld, dass sie sich in den Vordergrund drängt, okay. Aber ich glaube, das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass sie ganz einfach versucht, praktisch sich da sozusagen selbst zu retten durch was, ich muss jetzt hier eine Rolle einnehmen und ich muss jetzt was Gutes tun, ja. Und ich springe in die Bresche, ich mache das mit dem Ei, ich nehme das jetzt und sie ist ja da auch stark, sie ist ja gar nicht schwach oder so, in keinem Moment ist sie ja eine schwache, ein schwacher Charakter, sie zeigt ja bei Fowline Stärke, bei Cave Stärke, bei
Win Stärke. Sehr viel emotionale,
ja.
Also Gefühlswelt von ihr muss ja komplett
da. Richtig, und zum Beispiel deshalb muss ich immer wieder sagen, das heißt, der Hass von euch, Leute, ist im ersten Moment vielleicht begründet, weil ihr die Oberfläche von Cave seht, ja, aber wenn ihr durch die Rinde hindurch schaut...
Blickt
hinter die Rinde.
Genau.
Blickt hinter die Rinde und dort seht ihr, was Cave innerlich vermutlich für eine strahlende und wunderbar schön blühende Blüte ist. Aber sie hat nun mal das Problem, dass sie da im Prinzip so ein bisschen vielleicht im falschen Licht gezeigt wird zum Teil. Weil sie ja auch wirklich immer aus den, was ich auch so aus Tür für sie kommt aus den Schatten.
Genau.
Bringt in die Presche, nimmt sich alles und ist wieder weg. Und denkst du
so, hallo?
Entschuldigung.
Ja, aber da muss sagen, tatsächlich, also weil du gesagt hast, zum Beispiel mit der Verbindung zur Arena und mit dem Ei, ich finde, es wird als Spiele, also wenn man GW2 spielt, gar nichts, also es ist wieder dieser Vergleich, wenn man jetzt in Tyria selbst leben würde oder wenn man das Spiel spielt, also wenn man das Spiel spielt, dann kriegt man das gar nicht so mit, aber Cave ist ja quasi sozusagen die erste Bezugsperson als Arena noch im Ei, also Cave ist ja mit den ganzen Erhabenen in Tyria geblieben und hat da sich um Arena gekümmert. Auch als sie geschlüpft war und als wir nicht da waren, war ja Cave die ganze Zeit da, bis wir so diese Prüfung da gemacht haben. Also sie war ja schon in der Hinsicht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Arena sich dann für uns entschieden hat, auch schon hatte die ein sehr, sehr gutes Verhältnis oder hat die meiste Zeit komplett nur mit dem Drachen verbracht. Und das kriegt man ja so als Charakter nicht mit, weil man halt da nicht zugange ist, sondern man ist halt im Dschungel unterwegs. Und währenddessen ist halt Cave die ganze Zeit bei Arena geblieben, auch später, als Arena dann erwachsen wird, wo das dann mit Krakatorik und Lazarus und was weiß ich nicht alles passiert. Da war ja Cave die ganze Zeit auch bei Arena, deswegen verstehe ich auch schon, dass sie dann diese Stimme geworden ist, um zu zeigen, okay, wir sind zwar der Champion von Arena, das heißt, wir sind trotzdem höher gestellt, aber Cave ist ja quasi dann trotzdem auch eine krasse Bezugsperson zu Arena gewesen.
Aber das liegt einfach nur daran, dass Cave als Aurin aufgewachsen ist, sie den ganzen Tag eingepläutert hat, ich bin deine Stimme. Wenn ich mal groß, wenn du mal groß bist, bin ich deine Stimme. Merkt ihr das bitte? Hier ist, ja, hier ist,
guck dir das Gesicht
willst
genau
du den, willst du den Lachs haben? Willst du den Lachs haben? Stimme, dann Lachs. Und dann hat Aurin gesagt, du bist meine Stimme, hier ist der Lachs. So, die hat sie konditioniert und dann wurde sie zur Stimme.
Aber ich muss sagen, also es stimmt, also ich selbst dafür, dass ich jetzt sage, Cave ist ein sehr, für mich persönlich ist Cave ein sehr, sehr tiefgründiger Charakter und nicht perfekt geschrieben, aber gut geschrieben. Aber selbst ich muss den Leuten teilweise zustimmen, dass sie schon oft Sachen macht, wo man sich sagt, hey, die Alte hat sie doch nicht mehr alle. Aber ich kann halt nicht verstehen, wenn man halt auf diesem, also klar, jeder hat seinen eigenen Geschmack und man darf Charaktere nicht mögen oder sie haten oder so. Aber wenn man
ihr, auf.
Aber wenn man ihr wenn man sagt, das ist ja, sie bringt nichts, also sie ist so eine Hülle, also sie ist nichts sagen, sie ist unwichtig. Dem stimme ich halt nicht einfach zu. Deswegen kann ich jedem empfehlen, der sich vielleicht da mal ein bisschen einlesen will, dieses Requiem von Cave zu lesen, weil das ist ja ganz aktiv die Gefühlwelt oder dieser innere Monolog von Cave zeigt. Gerade hier, wie das ist mit ihrer, wie sie auf das Ei aufpassen muss, beziehungsweise die erste Zeit, als Aurin geschlüpft ist und sich die ganze Zeit mit ihr kümmert. Und dann wird ja auch geschrieben, dass Cave aktiv oder sich selbst die Schuld gibt, beziehungsweise dann irgendwie einsieht, okay, sie hat teilweise Sachen nicht richtig gemacht und sie steht dem Kommandeur, hat dem Kommandeur eine Entschuldigung. Oder muss sich bei dem entschuldigen. Und das hat sie für mich noch sympathischer gemacht, weil man dann zum ersten Mal auch schwarz auf weiß diese Gefühlswelt offengelegt hat, die man sonst als im Spiel gar nicht mitkriegt. Und
aber ja. Ja, aber können wir darüber reden, dass auch die Leute, die es sagen, einfach Unrecht haben und sich ganz einfach nicht mit dem Spiel beschäftigen, weil wenn du die Lore wirklich verfolgst, ist es halt sehr vermessen und auch komplett falsch zu sagen, sie spielt keine Rolle oder sie ist unwichtig, weißt du, weil...
Das ist nur eine Bitch.
ja, genau, weil das Problem ist nämlich, dass sie natürlich, es muss ja treibende Kräfte geben und sie ist ja treibend, weil überleg dir mal, wenn sie das Ei nicht genommen hätte, was hätte geschehen können alles mit dem Ei, weißt du?
Ja, und sie hat ja in erster Linie das Ei nur in Sicherheit gebracht. Also sie hat ja das, also wir, das war ja zu dem Zeitpunkt, als wir angegriffen worden sind, und sie hat das ja genommen und ist dann abgehauen, um größeren Schaden abzuwenden. Das ist ja auch erstmal gut, also es hätte ja auch einfach kaputt gehen können, das Ei.
Ja, richtig.
Und man muss halt immer das vor Augen halten, was für eine Scheiße sie erlebt hat, gerade im Hinblick auf Fauler. Also wenn man das jetzt aufs echte Leben übertragen würde, ich glaube, wenige Leute würden das dann noch so oder so positiv in Anführungszeichen das Wegstecken wie Caves. Also sie beschwert sich nicht so oft. Also sie handelt nicht schlau in sehr vielen Momenten, aber sie beschwert sich selten darüber, dass jetzt schon wieder jemand gestorben, den ich super lieb habe oder sowas. Also das ist im Vergleich zu Tern zum Beispiel, der die ganze Zeit sagt, oh mein Gott, ich muss das Schwert die ganze Zeit tragen, was
genau
ich alleine schaffen. Ist Cave da komplett anders, aber ja, wie du schon gesagt hast, sie ist halt echt gebeutelt worden. Ja. Das liegt natürlich auch vor allem an Fraulein, um jetzt die Brücke zu schlagen zum nächsten Charakter. Weiß nicht, willst du anfangen, irgendwas über sie zu sagen? Oder?
Was, über Fraulein?
Ja.
Ja, ich würde ganz ehrlich gerne über sie sagen, dass sie halt zum Beispiel, schließen wir wirklich Cave schon ab, ja? Ich dachte eigentlich, du hast so eine PowerPoint vorbereitet. Oder du wolltest einen Liebesbrief vorlesen.
Wir kommen ja auf Cave nochmal zurück, wenn wir bei
Kalach sind. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, okay, sehr gut. Weil ich würde zu Fraulein sehr gerne erwähnen, dass Fraulein halt für mich so spannend ist, weil Fraulein so ein bisschen im Prinzip das andere, also es ist wie Tag und Nacht, obwohl ja beide sozusagen Silvari der Dunkelheit sind, ist Fraulein
so genau. Also hier eins zu wenden, da ist ja auch, sorry, da gibt es ja diesen krassen Spruch, den ich so passend fand oder wie man die zwei beschrieben hat, und zwar ist ja, also wenn Fraulein die Frage, oder wenn Cave die Antwort ist, dann stellt Fraulein die Frage. Ja,
genau, und genau das Ding, und deshalb habe ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch Sympathiepunkte für Fraulein übrig, weil Fraulein ist im Prinzip der Charakter, der im Prinzip auch Dinge in Frage stellt und am Ende deshalb auch offen ist für den Albtraum, weil sie im Prinzip sozusagen sich öffnet für, ja, es muss ja auch irgendwo Schatten sein, wo Licht ist, und dass sie natürlich komplett das Licht ausschaltet und nur noch den Schatten sieht, das ist natürlich das Problem, aber das Ding ist, glaube ich, das Gefährliche hier ist ganz, deshalb ist sie auch so gefährlich, sie ist ja einer der Silvari, die nicht dumm ist, sondern wird auch beschrieben als die weiseste Silvari, der Erstgeborenen. Und er wird ja damit so ein bisschen auch noch über Kath gehoben. Ich denke auch, weil eben nun mal Fauline nicht emotional handelt, sondern Fauline so ein bisschen wie Scarlet, so ein bisschen einfach dieses, die haben praktisch sozusagen das große Ganze im Blick.
Ja.
Und das macht sie
halt gerade, wenn der Charakter intelligent ist, wird's
gefährlich. Ja, genau. Und das ist halt dieses, genau wie im echten Leben auch, die gefährlichsten sind nicht die dummen Gefährlichen, sondern die schlauen Gefährlichen, die es subtil machen. Und bei ihr ist das leider so, dass sie deshalb durch das, ich sage es mal, sie stellt Fragen, sie ist offen, rutscht sie so ins Dunkle ab und ja, man kann fast sagen, als wäre sie im Prinzip durch dieses Erleben des Albtraums vergiftet worden.
Ja.
Ja, und ihr Geist vergiftet worden und es wechselt immer mehr und das merkt man auch sehr schön, das finde ich halt auch klasse, deshalb viele hassen die Lebendige Welt Staffel 2 zu Recht, wenn es um die Instanzen geht, aber loremäßig kann man super krass sehen, wie halt zum Beispiel Fauline auf dieses auf die Experimente in Questur reagiert, wohingegen Cave sagt, jo, das ist halt falsch, sagt sie, aber wieso denn? Die Experimente sind doch eigentlich hier und da womöglich gar nicht mal so schlecht, weil hier und da natürlich Fragen beantwortet werden können und muss ja auch Dinge in Frage stellen. Und Fauline wird im Prinzip zu einem Spielball leider des Bösen irgendwann, also leider ist sie dann durch HOT verliert sie halt komplett an Bedeutung, ist halt dann nur dieses, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde halt diese das, ja, Mutieren, diesen Rankenzahn ist halt, wird ihr nicht ganz gerecht irgendwie.
Finde ich auch.
Das finde ich halt sehr schade, weil ich glaube, Fauline wäre ein perfekter Charakter gewesen, um am Ende nochmal so einen Moment zu haben, wo sie im Prinzip vom Albtraum befreit wird, weißt du, von ihrem Gift vielleicht und nochmal in so einen hellen Moment rutscht, weil, also das Problem ist, Fauline ist kein Charakter, der für mich persönlich aufgrund von Dummheit einfach böse ist, so von Grund auf, sondern da sie ja im Prinzip böse geworden ist, wäre es geil gewesen, das zu sehen, wie sich das sozusagen zurückentwickelt, sie nochmal reflektiert und so weiter, aber loremäßig ist leider, mit Beginn zum Beispiel von HOT ist der Charakter eigentlich fertig geschrieben, leider. Schon davor ein bisschen. Gibt mir aber sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, sehr, sehr viel Raum noch, um mehr, ich sage jetzt mal, über den Einfluss auch von ihr eben auf Cave zu sprechen. Das heißt, sie heißt, also Fauline ist ja ein ganz, ganz krasser Spielball von den großen Mächten, ist aber selbst natürlich auch eins. Und zwar ist sie ganz, ganz klar auch bösartig, ja, irgendwann später. Und ich persönlich muss auch ehrlich sagen, dass hier auf jeden Fall Fauline trotzdem bei mir Sympathiepunkte weckt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Was hast du?
Bei mir ist tatsächlich auch ähnlich. Mhm. Also ich finde, Fauline macht sehr, sehr viele Sachen. Also sie baut sehr viel Scheiß hinter in der Story in GW2. Sie ist ja unter anderem auch dafür verantwortlich, dass er stirbt. Aber trotz allem, auch wenn es eigentlich, also da fühle ich mich schon fast schlecht, das zu sagen, aber trotz allem kann ich sie nicht wirklich hassen. Also sie hat halt dieses, okay, es ist halt schwierig, sie komplett abzustempeln. Man sympathisiert, also sympathisiert ist vielleicht das falsche Wort, aber man versteht ihre Beweggründe. Und das ist ja auch vor allem, weil sie sieht ja, also klar, alle Erstgeborene oder zwei, oder jetzt gerade Cave und Fauline, weil sie ja draußen in der Welt waren und gesehen haben, was passiert ist oder wie die Welt abgeht und nicht so abgeschottet im Heim aufgewachsen sind, sieht sie ja diese große Zwiespalt zwischen Erst- und Zweitgeborenen und sie ist halt die Person, also sie lehnt ja direkt die ganzen Lehren von Ventari oder dem blassen Baum ab. Sie sagt ja, wie du schon gesagt hast, sie nimmt nicht das hin, was jetzt vorgegeben ist, sondern sie hinterfragt es. Und das macht sie für mich zum sehr guten Charakter, weil sie sich ja so gesehen dann für die Zweitgeborenen einsetzt. Natürlich ist sie dafür auch offen für die ganzen, also sie ist selbst dafür offen, manipuliert zu werden, was ja dann auch passiert ist. Mhm. Aber ich finde es halt auch, also nicht schwierig, aber ich finde es interessant, wie oft sie, also sie ist ja eigentlich immer noch diese konstante Wolke über Cave, die über Cave schwebt über Cave und immer versucht hat, so ein bisschen mit Sticheleien oder Andeutungen Cave dann nochmal wieder auf ihre Seite zu bringen, was ja dann zusätzlich nochmal dazu geführt hat, dass Cave ja noch mehr Sachen hat, denen sie aus dem Weg gehen musste. Das sieht man ja vor allem da, weil du hier gesagt hast, dass Fauline vergiftet worden ist. Das hat sie ja, sie hat ja Cave damals auch vergiftet. Und hatten sie indirekt dazu gezwungen, auf ihre Seite zu gehen. Und dann hat sie gemerkt, okay, Cave würde lieber sterben, als zurückzukommen. Hat das Gift ja dann wieder zurückgenommen. Was ja dann auch dafür gesorgt hat, dass ihre Hand verrottet, so wie ich das richtig verstanden habe. Ja. Ich glaube, so war das im Buch. Und zu der Zeit, als sie das Gift selbst wieder aufgenommen hat, wurde sie ja auch als schwarze Cave bezeichnet. Also sie hat ja dann eine ganz andere Haarpracht da bekommen. Also ähnlich wie die Frisur von Cave damals, nur in schwarz. Und ich finde, sie ist halt wirklich in meinen Augen einfach dieser Schatten oder diese dunkle Wolke, die bei Cave ist, so dieser Teufel auf der Schulter, der sagt so, ja komm, du musst doch jetzt nicht immer so aktiv an deinen Glauben festhalten, komm doch wieder zu uns auf die Seite. Und da findet sie halt auch, gerade weil sie ja dann zu Großherzogin vom Albtraunhof wird, sehr viele Sympathisanten, die dann vor allem halt Zweitgeborene, also beziehungsweise überwiegend eigentlich nur Zweitgeborene, die gerade weil sie dann auch so ungerecht behandelt worden sind, sehr empfänglich für dieses Gutreden und dieses Manipulieren sind. Und ich finde, weil du schon gesagt hast, das mit dem Bankzahn, ich finde tatsächlich auch, dass das unpassend für den Charakter ist, weil ich hätte super gerne irgendwie, dass das so weit, also klar, dass mit dem, dass sie vielleicht gut wird, ist eine Seite, aber ich hätte das lieber. Oder ich hätte mir auch gern vorgestellt, dass sie jetzt quasi im Hinblick auf dem Albtraumhof, also wenn das alles mit Mordtraumhof und sowas vorbei ist, dass sie quasi so ein krasser Endgegner ist. Sie wird ja auch dargestellt, wie sie auf ihrem Dornenthron sitzt oder so mit ihren ganzen Hunden. Und so habe ich mir das vorgestellt, dass wir sie am Ende irgendwie bekämpfen. Vielleicht, weil sie Cave doch auf ihre Seite gebracht hat oder so. Aber das geht ja so ganz komplett verloren und sie wird mehr oder weniger einfach weggeschmissen.
Ja, das Ding ist halt, was ich halt sehr schade finde, ist, das kriegst du halt, wenn du jetzt nicht unbedingt auch mit den Silvarien nochmal groß zu tun hast, ist es halt leider sehr schade, dass es auch verloren geht, finde ich, dass V-Line einfach so ein Charakter ist, der halt ganz viel Einwirkung auch auf andere Silvarien hatte, im Sinne von dieses Thema von wegen so das Verdrehen der Persönlichkeit, nicht nur durch Gift, einfach so durch Drohung, durch schlecht zureden. Das ist halt schon krass, weil im Prinzip sie spiegelt diesen bösen Charakter wieder, der klug genug ist, andere Menschen davon zu überzeugen, dass sie bitte böse sein sollen. Das ist halt, oder dass sie halt den und den hassen sollen, das finde ich halt super, super stark. Also, ja.
Sie ist für mich da quasi auch abzusondern. Also klar, es gibt halt die ganz normalen, also die Silvari sind so als Volk irgendwie aufgeteilt, sage ich halt. Also klar, die Silvari, die unter dem blassen Baum herrschen und dann halt die von Mordtraumhof geführt werden, aber V-Line mit dem Albtraumhof ist so ein Zwischending. Sie ist nicht wirklich auf der Seite von Mordtraumhof, aber sie ist auch nicht auf der Seite vom blassen Baum. Sie geht, also Scarlet ist schon mehr Richtung Mordtraumhof, aber Scarlet war anfangs auch ja eher so wie V-Line, würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem finde ich das dann krass, wie schnell sich das dann innerhalb von dem Albtraumhof, also das kriegt man ja dann zum Beispiel bei Dragonstand auch mit, da gibt es ja die Herzogin Chrysanthea, heißt sie, glaube ich, die ja dann quasi nach V-Line, also die ist zwar im Rang unter ihr, aber die steht ja dann dafür, dass der Albtraumhof innerhalb oder in der Abwesenheit von V-Line auch nochmal aufbricht, weil ja dann die quasi der Albtraumhof an sich von Grundgedanken ist ja nichts Schlechtes. Also es ist ja gut zu hinterfragen, was der blasse Baum für Prinzipien hat oder ob man damit d'accord ist oder nicht. Das ist ja prinzipiell gut, das macht der Albtraumhof ja auch. Also der will halt seinen eigenen Weg gehen, aber er geht halt die Schiene von Schmerz, Leid und Manipulation. Und das ist halt dann V-Line. Und dann wird der Albtraumhof ja nochmal gespalten, so jetzt mit der Herzogin Chrysanthea, wo dann nur noch diese guten Sachen sind von Albtraumhof. Das sieht man ja auch daran, dass sie dann als Albtraumhof-Mitglied eine Verbündete von uns ist. Und da finde ich, kann man noch sehr viel draus machen. Vielleicht, dass es so eine Art Wandel gibt, dass die beiden vielleicht koexistieren können. Also so, klar, wo Licht ist, muss auch Schatten sein, aber das heißt ja nicht automatisch, dass das Schatten was Negatives ist. Also da bin ich schon, oder würde ich das gern sehen, dass sie das vielleicht irgendwie weiterschreiben, aber wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass viele Story-Instanzen, die mit dem Albtraumhof zu tun hatten, am Ende dann aus zeittechnischen Gründen gestrichen werden. Deswegen bezweifle ich, dass das jetzt dann noch irgendwie so krass aufgeführt wird.
Tja, weil du schon von ihr geredet hast, hören wir doch mit dem besten Charakter dann nachher auf und fangen jetzt nochmal an mit unserem, ich sage jetzt mal, bedeutendsten Silvari-Charakter der jüngeren Zeit.
Nochmal Cave, oder wie?
Der schon tot ist. Du hast mich nicht ausreden lassen. Obwohl, manchmal habe ich gewünscht, dass Kaeve auch stirbt. Okay, kommen wir mal zu unserer Scarlett. Du hast gerade schon über sie gesprochen. Scarlett O'Hara. Nein, Scarlett Briar. Scarlett O'Hara. Scarlett Briar oder Ciara oder wie wir sie auch nennen wollen. Ja, also es gibt ja verschiedene Namen für sie. Und Scarlett ist leider das Problem für alle, die zuhören, die vielleicht nach 2013 mit GB2 angefangen haben. Ihr habt keine Ahnung mehr, wer Scarlett ist. Das ist sehr, sehr schade. Scarlett kennen wir natürlich eigentlich als Scarlett Dornstrauch im Deutschen. Dornstrauch, ja, auch so ein Name wieder. Ja, ja gut. Ja, auch eine Zweitgeborene. Das heißt, das tut mir leid, da war wohl ein Sound an. Und diese Zweitgeborene, die gute Scarlett, die hat im Prinzip dazu geführt, dass wir im Prinzip alle Sachen, die wir heute haben, dass die überhaupt geschehen konnten. Nach Seitans Tod. Das heißt, Scarlett hat zum Teil sogar vor Scarlets Tod schon einen Einfluss gehabt auf die Welt durch ihre wunderbaren Dampfwesen, aber da kommen wir später dazu. Und ich weiß gar nicht, wo wir Scarlett anfangen soll. Ich will das mal eins nur festhalten, und zwar Scarlett Dornstrauch ist ganz wichtig, dass man zu dieser Person im Prinzip, wenn es geht, sich ganz einfach nochmal Sequenzen anguckt. Für euch vielleicht ganz wichtig, nochmal auf YouTube zu schauen, Sequenzen, Cinematics zu Guild Wars 2, Living Story 1, weil das war wirklich, wirklich geil. Und wir können jetzt mal festhalten, dass Scarlett im Prinzip ähnlich war zu Traherne in einer Sache, und das ist das, dieses Rassenbereisen. Ja, wo im Prinzip Traherne als Erstgeborener die Rassen bereist hat, um die sozusagen zu verbinden, zu binden als Pakt, hat Scarlett im Prinzip alle besucht, um von ihnen zu lernen, und zwar wiederum von ihnen zu lernen, um ihre Gerätschaften und Waffen zu bauen. Ja, das war im Prinzip ihre magische Aufgabe. Was übrigens auch sehr spannend ist, weil sie wirklich, also Scarlett ist für mich persönlich einer der krassesten Antagonisten, wenn man bedenkt, dass eigentlich ihr Grundgedanke oder ihre Grundmotivation, die konnte sie ja selbst gar nicht wirklich festhalten. Das heißt, was wir hier sagen müssen, ihr habt es ja eben gehört bei Kaeve schon, ihr seht schon die ganzen Querverweise, großartig, einfach geil. Bei Kaeve schon, dass man halt sagen muss, auch Scarlett hat im Prinzip eine Botschaft bekommen. Was denn, Franz? Wie kann es Scarlett dazu überhaupt erstmal, ich sage jetzt mal, irgendwas Größeres zu planen? Ich fange mal, oder pass auf, du bist immer der Freund von diesen frühen Jahren. Fang erst mal an, wo kommt denn Scarlett eigentlich her, Franz?
Ja, also Scarlett, wie wir schon vorhin gesagt haben, mit dem Doppelnamen oder der Namensgebung von Silvari, ist ja eher untypisch, dass jetzt ein Silvari-Nachnamen hat. Also das ist ja auch nicht ihr wirklicher Name. Scarlett Dornstrauch ist ja mehr so ein Pseudonym, den sie sich dann selbst auferlegt hat oder gegeben hat. Und sie hieß ja früher Ciara und ist eine Zweitgeborene. Und da muss ich auch wieder sagen, unbedingt die Story spielen, indem man quasi in Caves Erinnerungen zurückreist oder die nachspielt. Also dieses First Awakening heißt die Story-Instanz, glaube ich, wo man die ganzen Zweitgeborenen sieht. Und da sieht man ja Scarlett, damals halt noch unter dem Namen Ciara, wie sie schon da anfängt, irgendwie was zu basteln. Und ich finde es super interessant zu sehen, wie sie da schon, also die wirkt immer auf mich wie so sehr, sehr hochbegabte Persönlichkeit, die aufgrund ihrer Intelligenz quasi von allen ein bisschen unterfordert ist und dann so abdriftet. Also man sagt ja auch oft, dass sehr, sehr viele, zum Beispiel Serienmörder, sehr hohe Intelligenz aufweisen. Und das ist bei ihr ja ungefähr...
Ich finde diesen Vergleich so geil.
Ja,
das
kann man schon auch sagen, weil sie ja, sie ist halt, sie will halt immer mehr. Und bei ihr kommt halt noch dazu, dass sie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat. Also sie ist nicht dazu in der Lage, Empathie mit anderen Lebewesen, also sie kann keine Empathie empfinden. Das ist natürlich dann auch gefährlich. Aber was bei ihr gut ist, oder was bei ihr schön zu sehen ist, finde ich, ist dieser wirkliche chronologische Lebenslauf, den sie quasi durchgeführt hat. Also sie hat ja die ersten 8 Jahre in Nepal dann studiert, quasi sich das ganze Wissen angeeignet, ist dann nach Holbrak gegangen, um da die Schmiedekunst zu lernen. Also wie du schon gesagt hast, sie ist zu jedem Volk, also nach Holbrak ist sie zu einer Char-Dame, Asagai oder irgendwie?
Asagai, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Also,
hat da, weil sie das ein Gladium der Eisenlegion ist, hat da alles über die Feuerwaffen oder Artilleriegeschütze gelernt. Dann ist sie ja nach Ratasum, ist da einmal durch jedes Kolleg durchgegangen, was wir ja schon bei dem Asura gesagt haben, was ja eher untypisch ist, dass Außenstehende jetzt da aufgenommen werden, gerade weil Asura ja als sehr intelligente Wesen betrachtet werden, kommt dann so ein Silvari daher und ist dann jedes Mal im Kolleg von den allen Studenten mit der Höchstpunktzahl, also die beste Studentin da. Das zeigt ja schon, was für ein krasses Wissen oder was, wie hochbegabt Scarlett ist, und dass sie halt quasi direkt gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt hier Schmieden lerne, dann lerne ich da noch hier Feuer, Artilleriegeschütze, und dann benutzt sie das Wissen von den Asurern und kombiniert Statik mit Dynamik mit Statik und kann die Golems dadurch verbessern. Also die hat das wirklich zu ihrem Vorteil genutzt. Und das kam ja dann dazu, dass sie dann sogar eine Assistentenstelle bekommen hat von dem Omad, also diesem Asura.
Muss man mal vorstellen, also ein Nicht-Asura.
Genau, ein Nicht-Asura, der schlauer ist als die Asura, was ja für Asura selbst ja schon, die sind ja eher so hochnäsig und auf ihre Intelligenz stolz, und dann kommt so ein Pflänzchen daher und macht ihn da so fertig, was ja dann dafür gesorgt hat, dass, also Omad war ja zu der Zeit auch schon sehr, sehr angesehener Wissenschaftler, also die Leute, da klingelt es vielleicht in Living Story 2, wenn man Omads Maschine kennt.
Ja, soll es auf jeden Fall klingeln.
Genau, das war ja der Lehrer sozusagen oder der Mentor von Scarlett, und zusammen haben sie ja dann die ewige Alchemie beziehungsweise das große Ganze erforscht, und da hat Scarlett zum allerersten Mal gemerkt, okay, das ist das, wonach ich suche. Also sie ist ja aufgrund, nach diesem großen Wissensdurst ist sie ja wirklich ganz lange gewandert, und bei den Asura dann mit der ewigen Alchemie hat sie dann das gefunden, was ihrer Vorstellung entspricht, beziehungsweise was auch ein bisschen diesen Stimmen, die sie dann später hat, am nächsten kommt. Und das hat ja dafür gesorgt, dass sie da komplett durchdreht. Sie ist ja dann, also um das jetzt ein bisschen zu skippen, das hat quasi dazu gesorgt, dass sie ja ihren Mentor tötet, die Maschine dann klaut, und dann fängt es ja eigentlich schon an, dass sie nicht mehr als Scarlett als Sierra auftaucht, sondern als Scarlett Dornstrauch. Also sobald sie mit dem Pseudonym Scarlett Dornstrauch unterwegs ist, hat man gemerkt, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Zumal sie ja davor schon ein bisschen so mit der Inquestur zu tun hatte, und die mit der Inquestur ja dann dieses Wissen geklaut hat. Also sie ist, glaube ich, dabei in Ratasum eingebrochen, hat Wissen geklaut. Ihr wurde ja dann als Folge die ganzen diplomatischen Titel wurden ja dann abgesprochen. Das war ihr zu dem Zeitpunkt völlig egal, weil sie ja dann schon irgendwo anders bei den Heilig Alchemie gelernt hat. Also sie war immer damit beschäftigt, irgendwas Neues für sich zu finden, was dafür gesorgt hat, dass sie dann diesen unglaublichen Wissenspool hatte. Und ein bisschen, finde ich, wie Fraulein, sie konnte sehr gut Leute manipulieren bzw. überreden. Mhm. Das merkt man ja darin, dass sie aufgrund ihrer Intelligenz und sie konnte halt ganz viel Gas leiden, sage ich jetzt mal. Sie hat halt sehr, sehr viele Allianzen gegründet. Also sie hat ja die Schaufler mit der Flammenlegion verbunden zu dieser Molten
Alliance. Man muss ja auch dazu sagen, also sie hat ja das geschafft und die ganzen Verbunden auch gebunden an sich, obwohl sie sozial so komplett eigentlich unmöglich ist als Charakter.
Ja.
Hat sie natürlich verbunden einfach mit Versprechungen. Ne?
Also genau, sie hat sie ja gar nicht dazu gezwungen. Das war
genau.
Das ist ja das Krasse
daran. Das heißt, sie hat im Prinzip, hat sie es geschafft durch Versprechungen. Also das zeigt halt auch ihre große Intelligenz. Vermutlich wusste sie halt von jeder Rasse, was sie wollen, was sie brauchen. Ich meine, keiner sonst hat jemals vermutlich so schnell die ganzen Kollegs abgeschlossen von den Asura. Wir können also davon ausgehen, dass Scarlett auf jeden Fall hochbegabt war, wie du schon gesagt hast, und vermutlich auch ganz einfach wusste, wer was wollte von den Allianzen, weshalb die überhaupt erst die Allianzen eingegangen sind, und zum Teil sich dann halt auch diese, man sieht halt auch eine Versprechung so sofort ganz klar, dass halt auch zum Beispiel die Kreid einfach ihren Obelisken bauen durften oder bauen sollten, ne, in den Kessex-Hügeln, das sind also sie hat das sehr, sehr clever gemacht, kann man ganz klar sagen.
Ja, sie hat auch immer, also sie hat, glaube ich, nicht die Allianz als solche, sie hat jetzt die Schaufler nicht als Schaufler betrachtet, sondern einfach als Schrottquelle oder Materialquelle, sage ich jetzt mal. Sie hat direkt gesehen, okay, wenn ich mich mit der Allianz gut schließe, dann springt für mich das raus, dafür muss ich das und das machen. Also, und aufgrund dessen, dass sie quasi immer diese
Kompatibilität, ja, genau. Aber das ist auch das, was ich meine, das zeigt auch, also weil viele immer sagen, ja, das sind halt immer so verrückte Antagonisten, aber genauso wie Fraulein ist sie halt einfach nur intelligent in dem, was sie tut, indem sie genau plant, wie sie handelt und das perfekt auch, ich sage jetzt mal, alles ausführt am Ende des Tages.
Sie war quasi einfach eine böse Timey, würde ich ja schon fast sagen, weil, also gerade jetzt hier die Flammenlegion Schaufler, dann die Piraten mit der Inquestur zusammen ergeben dann die Ätherklingen, die Kreid mit dem Albtraumhof ergeben dann die Toxische Allianz, also sie hat ja quasi ihre Connection, die sie ja über all die Jahre aufgebaut hat, bei den Leuten, wo sie gelernt haben oder wo sie die Wissen gesammelt hat, hat sie dann dafür gesorgt, dass am Ende so eine krasse Bataillon oder Streitkraft auf ihrer Seite war, was ja für uns in der Living Story 1 auch erstmal krass überwältigend war, als plötzlich dann irgendwie die toxische Allianz hier mit dem Kreid und diesen ganzen Sporen, die ja bis heute noch da sind, also da hatten wir ja erstmal überhaupt keine Chance. Wir mussten ja erstmal die ganzen Notizbücher von Scarlett lesen, damit wir überhaupt verstehen, wie dieser Charakter tickt. Wir waren ja gar nicht darauf vorbereitet, wie krass sie eigentlich vorausgeplant hat. Also selbst in dem Fall, also wie es ja dann auch gekommen ist, falls sie stirbt, ist es ja dann trotzdem dazu gekommen, dass sie ihr Ziel erreicht hat, was ja nur dafür zeigt, dass sie so krass vorgeplant hat oder jede Möglichkeit oder jede Tür hat sie quasi selbst aufgemacht für den Fall, okay, wenn die Allianz mir vielleicht, ich glaube sogar, sie hat das geplant, falls irgendeine Allianz von ihr zum Beispiel jetzt sagt, nee, sie macht da nicht mehr mit, hat sie bestimmt einen Plan X, Y, Z da bereit gehabt, falls irgendwas passiert. Und das zeigt ja für mich, dass sie unglaublich gut geschrieben ist. Also da muss man erstmal auf die Idee kommen, einen Charakter, gerade als Silvari, der ja zu dem Zeitpunkt komplett neu ist und überhaupt keine Ahnung hat von der Welt, die da oder von den ganzen Völkern, sondern da erst frisch geschlüpft ist, sage ich jetzt mal, und trotzdem so Anerkennung zu bekommen und trotzdem die Leute so zu durchschauen und für sich selbst zu benutzen, ist schon beeindruckend.
Ja.
Und hinzu kommt ja noch, was ich selbst auch gar nicht wusste, das habe ich erst selbst mitbekommen, als man jetzt bei der Eisbrutsage hat man die Living Story 1 Instanzen teilweise wieder aufgegriffen. Ja. Und Scarlett ist, also sie ist ein bisschen durchgedreht, ein bisschen geistesgestört, aber sie ist auch sehr witzig. Weil, also
ich weiß, was du meinst, ja.
Mit dieser Anmerkung mit Fahren und seinem Höschen oder sowas, das zeigt schon so, ja, bisschen dieser Harlequin-Charakter, aber ja, da es ist schon sehr gut geschrieben. Also ich verkaufe dieses die verrückte Wissenschaftler-Thematik oder sie ist ja mehr so ein Puppenspieler fast schon. Dass sie, man sieht ja dieses Bild dann, wo sie mit diesem roten Himmel, wo ihr Kopf da zu sehen ist und unter ihr die ganzen Allianzen, die sie dann quasi so steuert. Und ich finde, das spiegelt sie sehr, sehr gut wider, dass sie dieses krasse Mastermind ist und das eigentlich erreicht hat, was Fraulein versucht hat, sage ich jetzt mal, mit Cave. Und sie wusste ja selbst gar nicht, warum sie das macht. Also das war ja alles im Prinzip wegen Mordremov. Aber sie wusste, dass sie es machen muss. Und das ist ja auch dann der Grund, warum es dann dazu gekommen oder warum Mordremov letzten Endes dann aufgeweckt worden ist. Mhm. Was ja dann quasi HOT eingeleitet hat.
Ja, was man vielleicht noch loremäßig so sagen muss, für alle, die jetzt sich fragen, was von Scarlett zurückgeblieben ist, erstmal hat sie leider jemand zurückgeblieben, der zurückgeblieben ist, und zwar Preyhem. Das wollte ich unbedingt nochmal sagen. Sie hätte ihn fast, eigentlich hätte er auch sterben können, aber naja, gut. Aber auf jeden Fall, das, was halt ganz viele immer wieder verwundert hat, sind die Dampfkreaturen in Tyria.
Ja.
Und das ist vielleicht loremäßig ganz spannend. Es gibt halt noch eine spannende Sache, das würde ich euch ungern spoilern. Es ist eine Mission in der Asura Personal Story, wo es auch um so verschiedene Dimensionen geht. Und sie hat ja sozusagen eine bestimmte Art von Kreaturen geschaffen. Das sind die Dampfkreaturen, die im Prinzip durch eigens gebaute Dampfportale kommen. Und was man vielleicht nicht weiß, ist zum Teil, dass Scarlett einem einfach, nachdem sie gemerkt hat, okay, die Dampfkreaturen sind halt so eigentlich ganz, ganz nice, aber ich brauche die nicht mehr, ich brauche was anderes, hat sie die ganze Zeit einfach entlassen. Und seitdem durchstreifen die Dampfkreaturen im Prinzip Tyria. Das heißt, rein theoretisch, wenn das stimmt, war es auch schon zu Beginn des Spiels klar, wer das gebaut hat. Und es war klar, dass die Dampfkreaturen im Prinzip von Scarlett geschaffen worden. Übrigens, die Dampfkreaturen sind für mich auch immer so eine, vermutlich ist das so eine reproduzierende Art von Wesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Dampfportal irgendwas in irgendeine Dimension führt, wo einfach eine Welt ist, die komplett in so Rauch gehüllt ist, wo die ganze Zeit Dampfkreaturen aus irgendwelchen Fabriken rauskommen. Weißt du, so ja, mit, so wie ein bisschen so bei...
So eine futuristische Stadt.
Ja, genau,
Stadt, so
genau, und alles dampft.
Laufband,
ja. Überall so Laufbänder mit so Minotauren und so, ja. Genau. Ja, das nur mal so für euch. Also das heißt, nächstes Mal, wenn ihr in den Donners Pass kommt zum Beispiel und seht dort Dampfkreaturen, dann wisst ihr, aha, alles klar. Die Scarlet, vermutlich. Genau. Ja, und achso, vielleicht noch mal ganz, ganz kurz. Auch hier nochmal die Bedeutung von dem Charakter, deshalb haben wir auch eingangs erwähnt, wie wichtig halt auch Sylvari sind. Sie ist ja im Prinzip auch mitverantwortlich für das Tomonova-Unglück in der Lore. Das heißt, das könnt ihr auch nachspielen, sozusagen. Ihr könnt das also miterleben, auch wenn ihr zum Beispiel das Fraktal spielt. Und das war ja auch, das sind im Prinzip so, also man kann auch merken, wenn man am Anfang, wie hieß die Episode mal, wo man sie als junge Sylvari sieht?
The First Awakening.
Das kann sie, ja genau, das ist also Lebendige Welt Staffel 2, richtig? Genau, kann man halt ganz gut sehen, dass sie über die Zeit, und wenn man natürlich die Lebendige Welt Staffel 1 gespielt hat, dass sie über die Zeit mit diesen immer wieder hervorkommenden Stimmen wirklich einfach wahnsinniger wird. Und ich fand einen Vergleich super mit dem, eigentlich eine Taimi auf Steroiden, ein bisschen wahnsinnig. So, ja. Das ist eigentlich...
Eine dunkle Taimi. Vor allem, weil sie ja in ihrem Wissen, oder zu dem aktuellen Wissensstand, den wir bis dato hatten, war sie ja schon viel weiter. Also
richtig,
sie hat ja alles mit den Ley-Linienknoten und der Energie und dem Alltag, das hat sie ja schon alles verstanden.
Was ich ja noch geiler finde, ist bei ihr ja, dass Scarlet im Prinzip so weit voraus war, auch durch ihre Erfindung und so, also was sie halt im Prinzip bauen konnte, war ja der Oberhammer, ja. Ich meine, und das ist halt auch wieder das, wie weit, das ist so ein bisschen auch so ein vielleicht das Letzte zu Scarlet, von mir zumindest, so ein bisschen auch so gleich bedeuten mit der Welt, was wäre, wenn wir all unser Wissen bündeln und auf einmal kommt halt was Geiles dabei raus. In dem Fall war es halt böse und geil, aber das ist ja genau der Punkt. Ja, gut. Ich würde sagen, Franz, wir sind schon bei einer Stunde geil. Ich liebe uns dafür. Das, ich denke immer so bei sowas, immer so bei den Charakteren, ja, wird nicht so viel. Aber wir enden auf jeden Fall mit dem Charakter, der ist nicht ganz so umfassend. Das ist unser geliebter Kanach. Jetzt kann man hier rein theoretisch ganz, ganz viele Charaktere nehmen, die irgendwo vorkommen. Aber wir wollten einen nehmen, der auch noch immer eine Rolle spielt, weil... Von was ist denn der gute Kanach auch ein Mitglied? Franz, das war eine Frage an dich.
Achso.
Ja.
Also abgesehen, gar nicht, er ist ja gar nicht Drachenmachtmitglied, aber Konsortium, hieß es so?
Ja genau, er war da und er ist ja jetzt vor allem Mitglied der glänzenden Klinge, ne?
Ja, so.
So
halb.
Nö, ja, schon fest auf, also wenn man sich überlegt, also es gibt ja den Dialog dann auch mit, unser geliebten Gräfin Anis und die nimmt ihn nach dem Tod von Kaul Kodekus auf, offiziell. So, er ist Teil davon. Und Kanach ist für mich.
Glaubst du, dass er das wirklich so krass ausnutzt?
Nö, glaube ich nicht. Okay. Aber für mich persönlich war Kanach halt ganz wichtig, um jetzt dahin zu kommen, wo wir halt sind. Und Kanach tritt halt noch immer auch so mal hier und da auf als Charakter. Das heißt, wenn wir also so schauen, natürlich, wie er halt auch immer mit den Leuten der Drachenmacht eben so zusammenhängt, ist er halt immer noch jemand, der hier und da ganz einfach ein Bindeglied ist. Und er ist der letzte Sylvari, der mir aktuell im Kopf ist, zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also neben Cave natürlich, gibt es sonst keinen Sylvari, an den ich denke.
Also das was machen, oder?
Nee, die gerade so, also die gerade irgendwie in der jüngsten Geschichte auch in POF zum Beispiel eine Rolle gespielt haben in der lebendigen Welt der Staffel 4, weißt du?
Ja.
Wo ich dazu sage...
Nein, also da gibt's ja auch, also klar, man kann jetzt noch sagen, sowas wie Larantia oder
ja,
so, also
genau.
Der macht nicht wirklich was.
Nee.
Muss es, also es gibt so NPC-Charaktere, aber Cave zum Beispiel hat ja dann auch später die Kristallblüten gegründet und dadurch sind ja mehr Sylvari jetzt, oder haben sich neue Allianzen geschlossen und ich glaube, also Kanach ist für mich so ein Wunderkind, sage ich jetzt mal, weil wenn man den zum ersten Mal kennenlernt, wirkt es nicht auf mich wie, also so ähnlich wie bei Traherne, wie ein NPC, der dann noch, also für mich hätte da auch in einer Story eingeführt werden können und dann irgendwie am Ende der Living Story hätte man nichts mehr von ihm gehört, aber er ist halt einfach ein festes Mitglied geworden, also mehr oder weniger, weil er ja seine Freiheit haben will. Aber ich finde es krass, dass seine Story dann eigentlich so weit, beziehungsweise weiter ausgeführt ist, ausgeführt wurde, als hier Straftäter und Gefangener und Anis Hund und am Ende dann ist ja quasi die Person, die... Und da muss ich auch sagen, verstehe ich, warum du sagst, dass du ihn sehr magst, weil er ist halt immer diese sassy Person, die so ein paar Spitzen gibt. Er macht sich halt sehr unterschwellig über die ganzen Personen lustig oder über die Geschehnisse und nimmt alles sehr locker. Und das kann der halt auch sehr, sehr gut. Er ist ein bisschen so eine Mischung Silvari, Asura, weil Asura ja auch so sich darüber lustig machen. Und er hat halt seinen Running Gag mit Explosionen und dass er die ganze Zeit Wetten gewinnt und in Geld schwimmt durch uns. Und das macht ihn halt auch schon sehr sympathisch.
Genau, und wie gesagt, loremäßig sind da halt Charaktere immer wichtig, die auch sozusagen auch entwickelt sind und auch die auch ausgeschrieben sind. Und das, was mich halt hier besonders sehr, also sehr, sehr anspricht, ist wirklich der Punkt, dass wir hier im Prinzip ein Char haben, der wirklich auch, also ein Char, ein Charakter, nicht ein Char mit Doppel-R, der also wirklich auch so eine, ich sage jetzt mal, eine Motivation hat zu sein, wie er ist. Also das fehlt mir zum Beispiel zum Teil bei Traherne und Co. ganz, weil das halt nur diese wilde Jagd ist. Ja, das macht die halt nicht so rund und du willst halt einen Charakter, der auch Höhen und Tiefen hat und bei Kanach kann man einfach sagen, er wird im Prinzip damit beauftragt, er geht also fürs Konsortium, geht er auf die Südlichbucht, muss da so seine Sachen machen, es geht alles ein bisschen schief. Ja, das heißt, er macht da so ein bisschen Scheiße, schreckt die Kaka auf, versucht das dann wieder gut zu machen, macht es noch schlimmer, schreckt die Kaka erneut auf, haut wieder ab, wird dann halt festgenommen und wird aber immer mal wieder, das habt ihr ja schon gehört, als Schoßhündchen so eingesetzt, ist aber schon als Schoßhündchen frech und das macht ihn halt für mich so sympathisch. Das heißt, er spielt dann auch mit diesem Witz, dass er halt an der Leine gehalten wird und so und immer wieder bekommt man halt so mit, wie der einem einfach ganz ehrlich sagt, wie es halt ist und zum Teil auch sozusagen so ein paar Wunden aufreißt und sagt, ja, du musst ja nichts sagen, du bist ja selbst hier der Affe und dann übergehen zwar alle Kanach, aber eigentlich hat er immer recht mit diesen Spitzen und er ist sozusagen so ein kleiner Sidekick, kann man fast schon sagen, der nicht wirklich, sage ich jetzt mal, mit uns als Held umherläuft über 5 Folgen in Folge, sondern der kommt mal rein, gibt seine Spitzen, ist aber immer ein verlässlicher Charakter und sorgt bei mir zumindest immer für diesen Vergleich mit anderen Charakteren, wo ich sage, der ist zwar in der Lore jetzt nicht besonders wichtig, das heißt, du hättest da jeden hinstellen können, aber er ist als Charakter gut geschrieben und das wollen wir natürlich in dem Lore-Podcast auch auf jeden Fall honorieren. Leider kann man zu ihm halt recht wenig sagen. Das Einzige, was man noch auf jeden Fall anmerken muss, damit man auch diese Verknüpfung hat, Kanach lernen wir auch schon vor der Südlichbucht kennen, Franz, nämlich wo?
Und zwar ist er, das haben wir ja ganz am Anfang schon aufgegriffen, ist er ja einer der wenigen Silvari, die von den Asura gefangen genommen werden. Da zu dem Zeitpunkt sah er ja noch ganz anders aus. Also ich glaube hellgrün mit weißen
Haaren. Ja, also er war auch super hässlich. Das Charaktermodell ist so hässlich, Leute. Guckt euch das bitte unbedingt mal an.
Und er ist ja einer der Zweitgeborenen oder einer der neu geschlüpften Zweitgeborenen, die dann direkt von den Asura hier entführt werden und dann Experimente werden dann an ihm durchgeführt und das hat ihn ja dann auch ein Stück weit verändert oder geprägt, auch so ähnlich wie bei dem erstgeborenen Malomidas heißt er, glaube ich, der ja quasi der Erste war, der von den Asurern gefangen genommen wurde und das hat ihn schon geprägt, vor allem finde ich das auch interessant, weil das ja schon dass er da gefangen genommen worden ist, zieht sich ja quasi in seiner eigenen Geschichte komplett durch. Richtig. Also er ist ja immer irgendwie ein Gefangener von irgendeinem System oder irgendeiner Person.
Da darf ich ganz kurz einhaken. Ja. Das ist halt auch so krass für mich persönlich, weil er ja im Prinzip dann also die Stelle annimmt beim Konsortium, was ja eine Asura-Vereinigung ist. Das heißt, er ist von Asura eigentlich geprägt und ich finde auch, man merkt durch dieses Gefangennehmen, also dass er so gebrochen ist. Er ist dann, also diese Gleichgültigkeit bei diesem Charakter ist halt nicht, die kommt halt nicht von ungefähr. Der hat im Prinzip in seinen jungen Jahren, der ist nach der Geburt praktisch gefoltert worden, ihm wurde Lebenskraft entzogen, er ist entkommen und ist im Prinzip, also man merkt richtig, wie dieser Charakter so komplett so, ja, dieses, was du schon sagtest, so dieses Sassy, dieses Sassiness ist halt komplett drin dadurch. Er hat quasi nichts zu verlieren. Ja, richtig. Und er merkt, und du merkst es richtig, ist er auch der mit Explosionen reingeht, so ein bisschen wie diese Menschen, die im Prinzip das Schlimmste erlebt haben, dann immer wieder sozusagen diesen krassen Kick brauchen, um noch zu merken, dass sie überhaupt leben. Weißt du, was ich meine? Ja. So, dass, also ihr merkt schon, diese Wache haben sehr, sehr viele psychische Probleme. Das ist halt wirklich so. Und wenn du überlegst, dass er immer wieder gefangen wird und dann auch diese Gleichgültigkeit trotz Gefangennahme, das kommt halt daher, dass er einfach am Anfang alles schon erlebt hat, im Prinzip, was man erleben kann. Alles Furchtbare. Ja, und es ist ein Wunder, finde ich persönlich, dass Kanach halt nicht böse geworden ist. Also nicht von Grund auf böse. Das heißt, was man halt sagen muss, das macht ihn halt sehr stark, ist, dass er trotz seinem Mist, den er baut und seiner Verurteilung, er versucht halt dort trotzdem nochmal zu helfen. Er macht halt Mist, versucht zu helfen, macht wieder Mist und sagt aber, er hilft wieder. Er ist natürlich dann trotzdem der, der nochmal flüchtet. Aber natürlich jemand, der in Gefangenschaft das erlebt hat, der will natürlich nicht Gefangener sein. Ist natürlich klar,
ja,
irgendwo.
Also, ne? Deswegen sagt er ja auch, er will kein Mitglied der Drachenwacht sein, sondern erstmal, jetzt, wo er endgültig frei ist, nachdem mit Caudecus und alles Mögliche, will er auch erstmal seine Freiheit genießen. Und
das finde ich auch super, super stark, diesen Zug. Also ich finde das geil, dass der nicht ganz einfach so dazugehört, so nach dem Motto, jetzt haben wir schon alles zusammen gemacht, ich bleib dabei. Das finde ich das
Er hilft uns zwar trotzdem, aber er hilft uns, weil er uns helfen will, nicht weil wir sagen, du sollst uns helfen. Genau. Und ich finde, das merkt man vor allem auch bei Karnach und Cave, dass sie in der Hinsicht gut geschrieben sind, weil das sind ja die zwei Charaktere, wenn man jetzt zum Beispiel wieder auf HOT guckt, die uns bei dem Kampf von Mordromov begleiten. Und je nachdem, welchen Charakter du auswählst, bekämpft man ja quasi eine verdorbene Version des Charakters. Und bei Karnach, also Karnachs verdorbene Version sagt ja, du bist jetzt, egal auf welcher Seite du wirst immer von jemandem kontrolliert. Ob du jetzt von Mordromov kontrolliert wirst oder ob du jetzt unter der Fittiche von Anis oder dem Kommandeur stehst, das ist ja für dich egal. Und dann ist ja Karnach, sagt ja dann so, nee, er wird es schaffen, dass er wieder freikommt. Also, und bei Cave zum Beispiel ist es ja dann, dass die verdorbene Person ja der blasse Baum ist und das ist zeigt ja wieder dieser Zwiespalt, den Cave hat, ob sie jetzt ihre Mutter oder ihr Glauben und alles mögliche, was damit zu tun hat, ob sie, ob das wirklich das Richtige ist oder zu wem sie jetzt eigentlich gehört. Und also Cave ist quasi so die Person, die in den Spiegel schaut und nichts sieht, so gefühlt. Und das finde ich gut, dass diese Tiefe bei Karnach und Cave dann durch diese Mordromov-Story dann nochmal offengelegt wird. Ja.
Ja, geil. Also vielleicht kann man das merken, also ich glaube für Franz auch ist halt, sind halt die Silvari sozusagen die beste Rasse erstmal von allen, wenn es um die Weltbedeutung geht und die allgemeinen Werten. Ich persönlich muss auch ehrlich sagen, jetzt nachdem wir alle Rassen besprochen haben, ist es immer wieder für mich ein Wunder und auch eine Freude, wie viel Liebe zum Detail auch in diesem ganzen Story-Konstrukt Guild Wars 2 steckt. Ja, also ich meine, viele werden das abtun, weil sie genervt sind von Instanzen durch Gespräche etc., durch Erfolge. Aber ihr müsst euch halt wirklich mal, ich würde das wirklich empfehlen, gerade auch da einfach jeder persönlichen Story mal hinzugeben und wirklich auch jede persönlichen Story-Zweig zu spielen. Das heißt auch wirklich, dass ihr versucht, jeden Stadt anders zu machen. Ja, ihr könnt ja praktisch den Stadt wählen bei den Rassen, dass ihr diesen ganzen Stadt einmal auch wirklich aktiv erlebt. Genau. Das ist so eine Sache.
Gibt es im Wiki übrigens auch eine Seite dazu, wo man seinen API-Key einfügen kann und dann wird direkt angezeigt, welchen Weg man schon benutzt hat oder welche Optionen man gewählt hat und welche noch offen sind.
Genau, das geht auch relativ zügig, der Anfang gerade. Ihr müsst ja nur, wenn überhaupt, bis Level 40 spielen.
Und es ist halt sogar auch interessant, wenn man unterschiedliche Rassen.
Warte mal, lass mich mal ganz kurz. Ist Quatsch. Bis wann muss man spielen, um alles gesehen zu haben? Ich glaube 20, oder?
Ja. 20, also die 10er und 20er Story sind quasi dein Ding. Dann kommt dann der Orden, der gleich ist.
Und dann kommen diese komischen Völker-Sachen, mit denen man ist. Und ab 40 beginnt die Ohr-Story. Genau,
und die Völker sind halt wieder, also die Völker-Sachen so mit Quagan, Ogern.
Also bis 20 Leveln, Leute. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz nice. Ja, und da würde ich sagen.
Finde ich aber übrigens auch interessant. Sorry. Ja, bitte? Weil du es gerade erwähnt hast, fällt mir gerade ein, weil ich das jetzt als Asura noch nicht komplett durchgespielt habe, aber mich würde interessieren, ob Karnach zum Beispiel den Kommandeur irgendwie anders behandelt, wenn man einen Asura spielt, weil er ja quasi von den Asura
negativ beeinflusst. Ich glaube, da außer in diesem Rückblick, das niemals wieder thematisiert wird mit der Gefangennahme, glaube ich nicht. Ich glaube ganz einfach, da das nur so kurz eine Rolle spielt, wäre es, glaube ich, für jeden, der jetzt einsteigt oder später eingestiegen ist, haben die es mit Absicht rausgelassen, weil das so komisch gewesen wäre, so nach dem Motto, was ist denn da? Ich meine, hätten sie vielleicht einen Dialog machen müssen, oh, warum spricht ihr mich denn so an? Naja, das liegt daran, dass er mal gefangen genommen wurde, so. Das hätten wir vielleicht machen müssen.
So ein, zwei extra Beleidigungen in Richtung des Kommandeurs.
Ich weiß nichts davon, ehrlich gesagt, aber gut.
Nee, aber das ist mir gerade gekommen, weil ich Asura selbst noch nicht so krass durchgespielt habe.
Ja, und dann würde ich sagen, wir sind damit am Ende unserer, ich würde es fast schon erste Season sagen. Eigentlich ist das ja im Prinzip das, was jetzt mit den Rassen gelaufen ist, ist im Prinzip das Ende von der Lore-Sache jetzt erstmal bezogen auf die Standardrassen. Wir haben ja auch viele andere Rassen besprochen und wir werden jetzt gerade auch, also wenn ihr das hört, ist im Prinzip schon das Ende des Januar fast erreicht. Wir werden dann also bis zum Add-on-Release jetzt uns ganz auf Kanter stürzen, freuen uns da sehr, also ich zumindest freue mich sehr darauf.
Ja, das wird super.
Und da kann es leider auch passieren, dass ihr mal zwei Folgen in der Woche habt. Das ist sehr schade, ich weiß, es tut mir auch sehr leid, aber es wird ein riesiges Sammelsurium an Geschichte, an Charakteren, sogar ein bisschen Topografie, Geo ist dabei. Und, yay. Und ich freue mich sehr drauf und lade euch da recht herzlich ein, und zwar dann auch zum nächsten Freitag, wenn es wieder heißt:
Wir verlieren uns in Geschichte.